Wie man heiter scheitert.
How to heiter scheitern.
How to heiter scheitern finde ich ziemlich geil. Gefällt mir.
Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Sind wir schon drauf?
Wir sind drauf, wir sind live on air.
Ja, dann hallo, herzlich willkommen zu Die Gescheiterten mit Pia.
Und Christina, nur umgekehrt. schön, das ist doch mal ein Start. Wie geht's dir, Christina?
Ja, ich bin ein kleines bisschen verschnupft. Ich hoffe, man hört es nicht ganz so schlimm. Das ist aber jetzt gerade einfach die Jahreszeit. Ansonsten geht es mir ganz gut. Wie geht's dir?
Du, ich bin mit dir voll auf einer Wellenlänge. Ich habe einen richtig krassen Allergieanfall gestern gehabt. Deshalb, meine Schleimhäute sind auch noch so ein bisschen am Ausrasten. Aber grundsätzlich geht's mir gut. Das Wetter ist schön in Berlin und ich habe gerade ein Casting abgeschickt. Deshalb... Ich bin happy. So soll es laufen. Viel zu tun und das ist schön.
Sehr gut. Das ist schön und vor allem, ich meine, abgesehen von Casting abgeschickt, schönes Wetter in Berlin ist ja auch immer wieder was.
Ich sag's dir, dieser Herbst, also klar, wir haben auch so richtig graue Tage, aber es ist so schön. Wir haben so viele, so blauer Himmel, richtig schönes Laub und also wer weiß, wann das hier rauskommt. Aber ich sag nur, 2025, der Herbst, ich finde ihn bis jetzt sehr schön in Berlin.
Wow, das finde ich toll.
Ja, und ist so auch der echt Herbst ist außergewöhnlich in Berlin.
Voll, ich finde immer so, der Herbst in Berlin ist so dieses letzte Aufatmen und Aufbäumen, bevor dieser furchtbare Winter kommt. Und das ist doch toll, wenn der dann noch richtig schön ist.
Ja, aber über den Winter wollen wir nicht reden, wir verschweigen
Nein,
den.
Nein, der existiert
der,
nicht.
Der existiert nicht richtig, das passiert nicht. Genau, aber wenn ich schon über Castings rede, kommen wir auch schon zum Thema der heutigen Folge. Und zwar Castings, E-Castings. Zu Castings kannst du wahrscheinlich mehr sagen, weil ich hatte bis jetzt in meinem Leben nur E-Castings.
Oh wow, echt?
Ja.
Ich finde auch, das hat sich so krass verändert in den letzten 14 Jahren, 13 Jahren. Also das, ich hatte am Anfang, hatte ich tatsächlich nur Live-Castings. Mhm. Und ja, ich würde sagen, in den letzten 5-6 Jahren sind E-Castings einfach immer stärker geworden.
Ja, halt vor allem seit Corona. Also ich weiß, dass inzwischen wieder Live-Castings stattfinden. Aber nach meiner Schauspielschule habe ich immer nur E-Castings gemacht und man muss halt auch dazu sagen, ich mache grundsätzlich relativ wenige Castings, deshalb vielleicht auch. Also ich glaube, Live-Castings werden wieder mehr, aber durch Corona wurde das E-Casting-Game auf jeden Fall wesentlich mehr.
Ja, ja. Also ich finde, das hat ja alles so seine Vor- und Nachteile. Ich muss persönlich sagen, ich mag keine E-Castings. Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, fast alle Castings, die ich in live hatte, so in Persona, habe ich bekommen. Mhm. Aber ich habe fast noch nie irgendwas über ein E-Casting bekommen.
Ja, fair. Ich habe auch bis jetzt, glaube ich, nur so eine Sache bekommen. Und das war halt, oder lass mich mal überlegen. Nee, ich habe schon mehr Sachen über E-Castings bekommen, aber das waren halt alles unbezahlte Projekte. Aber jetzt so richtig mit Gage habe ich bis jetzt auch über E-Castings noch nichts bekommen. Also außer wir reden über Komparsengeschichten, aber da musst du ja nicht dieses klassische E-Casting machen mit vor allem was Werbung angeht, mit Händen und sich einmal vorstellen, von welcher
und sich
Agentur.
Im Kreis drehen.
Richtig, das Profil und dann ein Lächeln.
Ja, total.
Aber ja, das ist ja auch, ich weiß nicht, ob das Leute wissen, die grundsätzlich keine Schauspieler sind oder Schauspielerinnen sind, wie so ein Casting abläuft, so ein E-Casting. Vielleicht können wir darauf ja kurz eingehen.
Total, magst du vielleicht einfach mal ganz kurz erzählen, wie so ein E-Casting abläuft, vielleicht auch für Werbung, dass man für die Menschen unter euch, die da jetzt keine Ahnung haben, kommt eine kurze Zusammenfassung.
Genau, ich erkläre das einfach mal ganz kurz, also so wie das zumindest bei mir immer abläuft. Ich bekomme eine E-Mail, dann steht da meistens so die Oder dann stehen da die Fakten drin, der Drehzeitraum, die Gage. Dann gibt es meistens noch ein PDF, wo einfach die Informationen nochmal alle drin stehen, was man hochladen soll, welche Fotos und die Szene, was man spielen soll. Und dann gibt es meistens ein Interview, das man machen soll. Das ist dann eben, wo man sich vorstellt mit dem Namen, wie alt man ist, wo man wohnt, von welcher Agentur man vertreten wird, ob man schon mal eine Werbung aufgenommen hat, ob man ein Konkurrenzprodukt beworben hat, ob man Kameraerfahrung hat. Dann meistens erzählt man noch ein bisschen was über sich selbst, ob man Schauspiel studiert hat. Und genau, dann am Ende zeigt man seine Hände von vorne und von hinten neben seinem Gesicht. Dann geht man ins Profil, lächelt nach vorne, geht ins andere Profil, lächelt nochmal nach vorne und dann ist das Interview fertig. Und dann dreht man noch seine Szene. Das kann man natürlich zu Hause so oft machen, wie man will. Und meistens wollen die dann noch Fotos, die sehr aktuell sind, zumindest bei dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Also einmal Porträt, einmal halbnah und einmal total. Und dann meistens noch professionelle Fotos. Das ist so das, was in meiner Erfahrung gefordert wird. Habe ich irgendwas vergessen? Oder?
Nee, ich glaube, du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Für Film bei E-Castings ist eigentlich sehr ähnlich. Also wenn es nicht Werbung ist. Mhm. Ich habe jetzt schon lange keins mehr, aber ich glaube, diese ganze Hände-Geschichte fällt weg.
Ja, also, das ist sehr, Werbung.
Ja.
Vor allem, ich habe das auch schon für Werbungen gemacht, wo überhaupt keine Hände zu sehen sind. Da frage ich mich, das ist, glaube ich, auch so was richtig Deutsches, was überall eigentlich nicht passiert, außer in Deutschland.
Ja, ja, total.
Und in Österreich vielleicht.
Ich glaube, die absurdeste Sache, die mir bei einem E-Casting für eine Werbung mal passiert, das ist noch gar nicht lange her, das war dieses Jahr, da wurde ich angefragt für eine Werbung für eine deutsche Marke, die sowohl Bier als auch Limonade herstellt, für einen neuen Werbespot, für ein neues Getränk, das auf den Markt kommt.
Mhm.
Und in Österreich gibt es diese Marke nicht. Und es stand ausdrücklich in den Casting-Anforderungen, dass man eine Dose des besagten Getränks, nicht dieses besagten Getränks, sondern von dieser Marke soll man ein Getränk mit, also praktisch, wo man das Logo gut sehen kann, in die Kamera halten und dann dabei trinken soll.
Schon fürs Casting? Und
fürs Casting. Das stand ausdrücklich mit dem Rufzeichen drin.
What?
Und ich war nur so, ja geil. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gerade meine Eltern in Salzburg besucht und Salzburg liegt ja an der deutschen Grenze. Und meine Eltern sind sehr sportlich unterwegs und haben einfach dann eine Radtour gemacht, sind nach Deutschland rübergefahren und haben versucht, mir eine Dose des besagten Getränks zu besorgen, haben das aber auch nicht bekommen und haben dann aber andere Getränke von dieser Marke mitgenommen und haben gesagt, so ja, wir wussten nicht, was du brauchst, was total süß war, aber sie haben mir dann so ganz viele Sachen hingestellt. Ich so, okay, voll cool, danke, nichts davon ist das, was sie haben wollen, aber egal, wir basteln da uns jetzt was draus und habe eine Bierdose genommen, wo ihr Logo drauf war und habe dann einfach einen Zettel gebastelt, wo ich drunter dann das andere Getränk geschrieben habe. Und hab das dann so die Kamera gedreht. Aber ich war dann auch so, ja, was soll ich denn machen? Das Produkt gibt es hier nicht. Ich kann das so nicht bewerben. Das war auch ein ganz, ganz schräges Casting. Und dann musste man auch noch tanzen. Und mein Vater hat es gefilmt, was auch total süß war. Aber ich war so, okay, gut, ich brauche irgendjemanden, der die Kamera hält. Mein Papa hat das noch nie gemacht. Und ich so, okay, und er wollte es unbedingt. Normalerweise, wenn ich Castings in Salzburg gemacht habe, habe ich das immer mit meiner Mutter gefilmt. Die ist auch schon sehr... die macht das jetzt auch schon lange und kennt sich voll aus. Und mein Vater wollte unbedingt, dann dachte ich so, okay, gut. Und dann musste ich da so komisch vor der Kamera rumtanzen. Und mein Vater musste hinten so lachen. Und ich war so, oh mein Gott, was tue ich hier? Was ist das für ein Job? Ja, das war so meine letzte Erfahrung. Natürlich ist es nichts geworden, also nur so.
Aber was ist das denn für eine verrückte Anforderung? Zum einen je nachdem, wo man ist, hat man überhaupt die Verfügbarkeit. Zusätzlich dazu, zum Beispiel das Casting, was ich jetzt reinbekommen habe, das ist an einem Sonntag gekommen. Und manchmal bekommt man ja so Anfragen 24 Stunden im Voraus. Dann muss man bei Tageslicht aufnehmen, weil sonst ist die Lichtqualität einfach nicht gut genug. Wer sagt denn überhaupt, dass man noch so ein Getränk zu Hause hat oder so ein Getränk kaufen kann? Vor allem, wenn du sagst, deine Eltern sind extra über die deutsche Grenze gefahren, um das zu holen und haben es trotzdem nicht gefunden. Also, was ist das für eine Anforderung? Ich hätte wahrscheinlich auch einfach irgendeine Dose genommen und ein Papier draufgeklebt und die Marke draufgeschrieben.
Ja, genau.
Also vor allem, ich verstehe, mir wurde schon öfter gesagt, aber ich möchte das nicht als meine eigene Meinung vertreten, weil ich kenne dafür zu wenig Caster, dass Caster nicht sehr viel sich vorstellen können, sondern dass man ihnen genau das geben muss, was sie dann sehen wollen. Aber bei einer Dose kann man doch bitte jede einzelne Dose verwenden. Das muss man sich doch vorstellen können.
Ja, und da glaube ich aber auch, dass diese Anforderung nicht von der Castingagentur kam, sondern vom Kunden.
Ja, wahrscheinlich.
Keine Ahnung, wahrscheinlich haben die einfach ein bisschen mehr Ego oder so, keine Ahnung, I don't know. Aber ja, also dieses allgemeine Vorurteil, würde ich jetzt sagen, dass sich CasterInnen was nicht vorstellen können, das gibt's, das habe ich auch schon öfters gehört. Ich habe es auch einmal erlebt, wo ich dachte so, aha, aber ich würde schon sagen, dass die meisten CasterInnen mit vielleicht ein paar Ausnahmen sehr wohlwollend sind. Nur die haben ja auch teilweise einfach nur, also man sagt ja, die gucken manchmal einfach nur 20 Sekunden rein, weil sie einfach so viele Sachen vor sich haben zum Sichten. Und ich habe auch eine Freundin, die castet hier in Österreich, hat vor allem Laien gecastet für verschiedene Produktionen und die hat auch gesagt, man hat einfach nicht die Zeit, oft sich alles so lange anzugucken.
Ja, absolut.
Und das geht einfach, muss sehr schnell gehen und vor allem der Kunde guckt sich die Sachen auch nicht lang an. So.
Und oft bekommt man auch direkt einen Eindruck. Also ich habe ja auch schon für Kurzfilme gecastet und war auch praktisch auf der anderen Seite. Übrigens große Empfehlung, falls man jemand ist, der oft Castings wegschickt, auch mal auf der anderen Seite zu sein und sich mal Castings anzusehen. Mhm. Weil ganz oft, man schaut 5 Sekunden und weiß schon, das wird nichts oder die Person finde ich gut. Und wenn ich die Zeit und die Kapazitäten habe, schaue ich mir natürlich den Rest an. Weil es kann sein, dass die Person dann doch noch überzeugt. Aber eigentlich wurde bis jetzt meine Intuition, wenn ich nach 5 Sekunden dachte, nee, die Person ist nichts, wurde es auch meistens nicht mehr besser.
Ja.
Also, und das ist halt auch das Blöde beim E-Casting, weil man kann keine Regieanweisungen geben. Das heißt, man weiß nicht, wie die Person auf Regieanweisungen funktionieren würde, ob es besser werden würde, ob sie das gar nicht umsetzen könnte. Was ich auch schon hatte, war, dass ganz offensichtlich sehr viele Takes benutzt wurden und die Person das dann beim Drehen nicht reproduzieren konnte, weil sie mit anderen Mitteln gearbeitet hat zu Hause. Und das ist auch ein wichtiger Hinweis, stell dich nicht hin und nimm nicht 5 Stunden lang auf. Wenn es nach 5 bis 10 Mal immer noch nicht klappt, so wie du möchtest, schick eine Version ab, die du schon hast, meiner Meinung nach.
Weil es wird nicht besser.
Es wird nicht besser und wenn du es jetzt gerade nicht hinbekommst, wirst du es vermutlich auch am Set nicht so hinbekommen, wie du es eigentlich machen willst. Das bedeutet einfach, das ist nicht dein derzeitiger Stand und so wie du spielst, spielst du es halt. Meiner Meinung
Voll.
Nach.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Das finde ich nämlich auch. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass man sich so ein bisschen verzettelt und verrennt, weil man dann so eine komische Form von Perfektion bekommt, die man auf einer Theaterbühne vielleicht hat, wenn man 6 Stunden probt, 8 Stunden probt. Aber bei E-Castings, meiner Erfahrung nach, sind die ersten 3 Takes, bei denen ist irgendwas dabei. Und wenn da nichts dabei ist, wird es auch nicht besser werden.
Ja, und es ist unbezahlt. Ja, man sollte ja, gar nicht so ja. viel Zeit rein investieren.
Das kommt ja noch on top. Weißt du, ich habe eine Kollegin, die ist 15 Jahre älter als ich. Und als die noch, als die angefangen hat, vorzusprechen an Theatern und Castings zu machen, wurden die Castings alle bezahlt.
Wahnsinn.
Die hat einfach alle Anfahrtskosten bekommen.
Das ist sehr cool. Ja, davon
kann man. Und ich war nur so, what?
Davon kann man nur träumen heutzutage. Das ja. ist nicht realistisch.
Als ich angefangen habe zum Vorsprechen, vielleicht ist es auch noch jetzt so, das kann ich nicht mehr beurteilen, da hat die ZAV, also die Zentrale Künstlervermittlung in Deutschland, hat auch Anfahrten bezahlt. Ich glaube, 3 waren es damals für Vorsprechen, aber nur, wenn man seinen Hauptwohnsitz in Deutschland hatte. Und ich glaube, also das waren vor allem Theatervorsprechen und ich glaube auch Theatervorsprechen, die nicht durch sie verbucht wurden, da haben sie auch gezahlt. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht hundertprozentig sicher, ob ich mich da richtig erinnere. Das ist, wie gesagt, sehr lange her mittlerweile. Ja, und ich weiß nicht, also E-Castings hat natürlich den Vorteil, du kannst, egal wo du gerade bist, selbst wenn du im Urlaub bist, was früher oft ein Problem war, wenn du ein Casting reinbekommen hast und dann warst du im Urlaub und dann konntest du nicht zum Casting. Das ist natürlich ein Vorteil, dass du sogar in deinem Urlaub schnell ein Casting aufnehmen kannst.
Ja, habe ich tatsächlich aber dieses Jahr gemacht im Urlaub. Da habe ja,
ich auch im Urlaub vor ein paar Jahren mal.
Ja, habe ich an eine Scheibe mein Handy mit Klebeband geklebt, weil ich kein Stativ hatte und habe so aufgenommen. Das war wild.
Ja. Ja, ich hatte das auch mal im Urlaub vor ein paar Jahren. Da war ich auch noch krank, weil da habe ich im Urlaub eine Erkältung bekommen. Und hat dann meine Freundin, mit der ich auf Urlaub war, hat dann das Casting für mich schnell gefilmt. Pro, Dick, sie ist auch Schauspielerin, das heißt, es ging gut, sie wusste, was sie machen muss und ich musste sie nicht erst einlernen, was sie zu tun hat.
Immerhin.
Deswegen ging es ganz schnell. Das war halt früher einfach ein Ding der Unmöglichkeit, aber gleichzeitig weiß ich nicht, wie gesagt, ich finde einfach Live-Castings in den meisten Fällen viel angenehmer, weil du einfach einen persönlichen Eindruck bekommst und auch hinterlässt.
Ja, natürlich.
Und ich habe auch ein paar Mal gehört, dass ich die Sachen bekommen habe, nicht nur, weil ich gut gespielt habe, sondern weil ich den Leuten so sympathisch dann war. Und sie haben gemeint so, ja, das ist voll die Liebe, mit der wollen wir gern arbeiten. Also sowas zum Beispiel.
Richtig, weil bei einem E-Casting, auch wenn du dieses Interview machst und diesen Text darunter ratterst, ist es ja super schwer, die eigene Persönlichkeit rüberzubringen. Man versucht es natürlich, aber das ist eigentlich unmöglich. Aber wenn du in Person da bist, du hast die Ausstrahlung der Person, du kannst mit den Leuten reden, vielleicht in den 2 Minuten, die du Zeit hast. Und eine Möglichkeit, die du auch hast, ist, mit Regieanweisungen zu arbeiten.
Total. Und ich finde, man kann auch manchmal einschätzen schon, wie es gelaufen ist. Ich hatte vor, das war mein allererstes Live-Casting, das ich jemals hatte. Das war jetzt 2013. Was? Ja, ich glaube 2013. Und das war ein offenes Casting und da waren, keine Ahnung, ganz, ganz viele Menschen dort und manche sind sehr schnell rausgekommen und manche sind länger drin geblieben. Und man konnte anhand dessen eigentlich abschätzen, wie es gelaufen ist, nachdem ich selbst drin war und gemerkt habe, ich bleibe deswegen länger drin, weil sie mir voll viele Fragen stellt, also sie ist voll interessiert. Und da wusste ich schon, also ich wusste nach diesem Casting, ich glaube, dass es sehr gut gelaufen ist. Und das war dann tatsächlich ein Casting, das ging über 3 Runden und ich habe die Rolle dann bekommen. Und da wusste ich in dem Moment, wo wir uns so lange unterhalten haben und sie sich dann nochmal meine Mappe angeguckt hat und geguckt hat, und das kannst du auch, das ist ja voll cool, na, das muss ich mir dann gleich aufschreiben und so. Und da wusste ich schon, okay, gut, das ist richtig gut gelaufen, weil eine Kollegin von mir war vor mir drin und die war nach ein paar Minuten wieder raus. Und dann hat sie auch gesagt, ja, hat sie mit dir geredet? Und ich so, ja. Und sie so, ja, krass, mit mir gar nicht. Und ich dachte so, ja, okay, gut, da konnte man es da ein bisschen abschätzen. Und das finde ich auch ganz angenehm, wenn man so ein bisschen schon irgendwie eine Ahnung hat, ist es was geworden oder nicht.
Ja, und es nicht so ins Nichts schickt. Das hatte ich nämlich auch mal. Da, es werden ja auch immer Zeiträume angegeben, wann gedreht wird. Und dann sperrt man sich natürlich auch, weil wenn man das Casting bekommt, muss man Zeit haben, weil man hat natürlich angegeben, dass man da Zeit haben wird. Und ich habe einfach nicht zurückgehört. Und es war super kurzfristig vor dem Termin. Also ich glaube, das Casting war 3 Tage vor dem Drehtag. Also die müssen irgendwie umgecastet haben. Anders kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Weil zumindest eine Woche vorher ist das, was ich von E-Castings kenne, dass zumindest eigentlich eine Woche vor dem Fitting angefragt wird, mindestens. Und ich hatte mich halt gesperrt, habe nichts zurückgehört. Und dann habe ich, weil es waren halt 3 Tage, das heißt, ich habe das Casting abgeschickt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob dann noch ein Tag war und dann der Drehtag oder ob ein Tag war, ein zweiter Tag und dann der Drehtag. Mhm. Und ich glaube, es waren 2 Tage zwischen Casting-Tag und Drehtag. Und ich habe halt an dem nächsten Tag nach dem Casting nichts gehört. Habe so gedacht, okay, vielleicht haben sie sich noch nicht entschieden. Habe an dem Tag danach nachgefragt und sie waren so, ach so, nein, wir haben uns für den anderen entschieden. Ich war froh, dass sie sich wenigstens zurückgemeldet haben. Aber halt nichts zu hören, nicht mal ein, nee, sorry, wir haben uns anders entschieden, an dem Tag, wo sie sich für wen anderen entschieden haben, ist halt schwierig, weil du weißt es einfach nicht.
Das ist halt auch immer, finde ich, sehr, sehr krass. Wir wissen natürlich, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die in unserem Beruf arbeiten. Unser Beruf ist auch kein geschützter Beruf. Das heißt, du musst keine Ausbildung haben dafür. Ich würde es trotzdem empfehlen. Spätestens auf der Bühne, finde ich, merkt man das. Mhm. Vor der Kamera funktioniert es in beide Richtungen, denke ich, ganz gut. Aber dadurch sind halt total viele Menschen, können sich für so auf Sachen bewerben. Und ich verstehe schon, dass man da vielleicht den Überblick verliert. Aber ich finde trotzdem, eine kurze Standardansage von sorry, ist nichts geworden, schönen Tag noch, sollte irgendwie drin sein.
Ja.
Und ja, also bei Live-Castings, so wie ich das immer erlebt habe, zumindest bei Live-Castings wurde immer abgesagt oder zugesagt. Natürlich zugesagt, klar. Aber abgesagt wurde auf jeden Fall immer. Und bei E-Castings, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe ganz oft gar nichts mehr gehört.
Ja, ich auch. Ja. Wie gesagt, und bei dem einen habe ich halt spezifisch nachgefragt, weil ich war so, okay, ich weiß nicht, ob die mir jetzt in 2 Stunden noch spontan Bescheid geben, aber ich habe hier was anderes, was ich eigentlich machen könnte, wo ich Geld verdienen kann. Also ich muss irgendwie wissen, bekomme ich das jetzt oder nicht? Kann ich das andere machen oder nicht? Aber ganz oft bekommt man keine Antwort. Und wenn es länger im Voraus ist, ist es halt auch wirklich blöd, weil du weißt es einfach nicht.
Ja, ich finde, Sperrtermine sind sowieso so eine Sache, also für alle, die jetzt gerade nicht aus der Branche sind. Sperrtermine sind im Endeffekt Termine, wo die Produktion dann stattfindet und wo du auf jeden Fall Zeit haben musst. Nur, ganz ehrlich, wer von uns weiß denn schon, also außer man hat wirklich ein total durchgeschedultes Jahr, wenn man das aber nicht hat, weiß man gar nicht, wann man wirklich Zeit hat. Man gibt es natürlich immer an, in der Hoffnung, dass man den Job bekommt, aber ganz oft weißt du es nicht. Und wenn du einen Brotjob hast, ja, also was die meisten von uns ja trotzdem haben, finde ich das immer sehr, sehr schwierig mit diesen Sperrzeiten.
Ja, vor allem, wenn es Castings sind, die für Filme sind, Kurzfilme, die dann irgendwie 3 Monate vorher gecastet werden, dann sage ich so, wenn ich weiß, ich habe da schon was, dann sage ich natürlich, dass ich keine Zeit habe. Aber wenn ich da Zeit habe, weil halt noch nichts anderes reingekommen ist, dann sage ich das und ich schreibe es mir halt in den Kalender, damit ich sehe, falls ich noch mal was anderes bekomme. Aber auch da, wenn man nicht zeitnah Bescheid bekommt, kann es halt sein, dass sich was anderes reinbucht.
Ja. Das ist halt so. Ich glaube, die meisten von uns geben immer an, ja, ich habe Zeit und werden es dann irgendwie möglich machen.
Ja, das machen bestimmt auch viele. Ja, ist mir tatsächlich zum Glück noch nicht passiert, aber ja.
Mir ist es mal passiert.
Okay.
Mir ist es mal passiert, aber es war eine Theaterproduktion, also noch schlimmer. Es ist halt, das ist dann ein paar Monate gegangen. Ich hatte dann aber meinem damaligen Arbeitgeber schon Bescheid gegeben. Die wussten ja auch, was für einen Job ich habe. Und die waren dann total süß und haben mich für die Zeit dann entlassen und dann wieder eingestellt.
Okay, das ist sehr nett.
Ja, aber die waren halt auch, also die sind einfach richtig toll. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich diesen Job habe. Aber ich weiß, es ist nicht selbstverständlich. Also auch, dass die mich wieder eingestellt haben danach. Ja.
Nee. Also manche Firmen machen das. es kommt so drauf an, wie flexibel der Arbeitgeber ist. Also auch im generellen Alltag. Ich finde, also jetzt gerade habe ich einen Job, wo eine Woche vorher der Schichtplan erstellt wird. Aber ich habe auch schon in Jobs gearbeitet, wo 1,5 Monate vorher der Plan erstellt wird. Genau, und wenn dann halt 1,5 Monate vorher was erstellt wird, dann weiß man eigentlich schon, okay, der Plan ist relativ unflexibel. Und dann kann es halt natürlich auch passieren, dass der Arbeitgeber dich nicht entlässt und dann wieder anstellt. Auf der anderen Seite habe ich das auch schon mitbekommen. Zum Beispiel eine Sängerin, die mal auf Tour gegangen ist als Background-Sängerin und dann wieder zurückgekommen ist. Das war bei meinem alten Arbeitgeber. Da waren sie auch sehr, sehr großzügig, aber kommt immer drauf an.
Voll. Da muss man aber wirklich auch einfach Glück haben. Und ich wollte noch ganz kurz einhaken, wo wir vorher noch waren dass manchmal so ein Casting so am Sonntag reinkommt und du gar nicht wirklich Zeit noch hast, was vorzubereiten oder was einzukaufen, wenn die ein spezielles Requisit haben wollen zum Beispiel. Da wollte ich noch kurz einhacken,
ja. Weil
du jetzt auch Tänzerin gesagt hast. Also ich tanze ja auch, also ich bin auch Tänzerin. Und ich glaube, das schrägste Casting, das ich jemals hatte, war kein Schauspielcasting, sondern ein Tanzcasting, wo ich in der Nacht um 23.45 Uhr für die Choreo für den nächsten Tag zugeschickt bekommen habe.
Was?
Ja.
Oh mein Gott, sowas habe ich auch mal von Sängern gehört, dass die irgendwie den Text 3 Stunden vorher bekommen haben für das Lied, das sie vorsingen müssen oder so.
Das ist so verrückt.
Was ist das für eine... Vor allem, manche Leute schlafen vielleicht um die Uhrzeit schon.
Ja. Der Mensch, der das damals veranstaltet hat, über den ich auch absolut nichts Gutes zu sagen hätte, der hat dann auch gemeint, so, naja, also das ist auch ein bisschen so eine Nachteule, meinte dann so, ja, weil sich dann eine bei der Audition dann beschwert hat, gesagt so, naja, sie kann das nicht, sie ist Mutter, sie hat zu der Zeit schon geschlafen und sie musste am nächsten Tag das Kind in die Schule bringen und sie hat die Choreo nicht geschafft, sie hat was anderes, was sie halt im Repertoire hat. Und dann hat er gesagt, nee, sie kann gehen, weil... Also will er gar nicht sehen, weil das ist halt in diesem Beruf oder in dieser Company ist es ganz wichtig, dass man spontan sein kann.
Das ist
und
so
dass es praktisch auch so ein Test war.
Wie bitte? Was ist das? Das ist so unmenschlich.
Das war so total krass und dann war auch noch, dann stand halt auch noch die Choreo ist in Heels zu tanzen.
Mhm.
Und ich hatte halt meine Tanzheels, die sind aber niedrig, das sind so Ballroom-Schuhe.
Ah ja, okay.
Mhm. Und dann wollten sie so, nee, so richtig so Kitten-Heels.
Ja, so High-Heels, ja.
Und ich war halt dann so, ja, schön, das stand nicht drin, es stand Heels, ich tanze jetzt in der Chore, ich kann es auch auf den Zehenspitzen tanzen, wenn sie möchten.
Mhm.
Und dann mussten wir halt auch mit dem Dude diese Choreo tanzen. Und es war irgendwie alles ganz, ganz seltsam. Und wirklich, also es war nicht nur diese eine Mutter, die nach Hause geschickt wurde, sondern auch ein paar andere, die Choreo einfach nicht gelernt haben in der kurzen Zeit. Und er meinte, ja, das ist ja auch nicht schwierig. Die Choreo ist ja nicht mal 1 Minute lang. Also das sollte schon drin sein, dass man das in der kurzen Zeit lernen kann.
Das ist so... Weißt du, an was mich das erinnert? An die Schulzeit, wo die Lehrer immer der Meinung waren, dass ihr Fach das Wichtigste ist?
Ja.
Und man ja sonst nichts anderes tut. Also,
ja, oh nein, stimmt.
Natürlich ist das der Job. Davon, das wissen wir ja alle. Aber trotzdem kann man doch nicht davon ausgehen, dass kein anderes Leben stattfindet, dass man plötzlich alles hinschmeißen kann. Nur dafür, ich wiederhole, die meisten Castings sind unbezahlt und in 99% der Fälle bekommt man das Casting nicht.
Ja.
Natürlich kann es monetär einen großen Unterschied machen, wenn man das Casting dann bekommt. Aber das kommt auch aufs Casting drauf an. Und diese Erwartungshaltung, dass man alles hinschmeißt, alles liegen lässt, das nur macht, ja, es gibt vielleicht 3 Leute, die das schaffen, weil sie gerade Zeit haben durch Zufall. Aber die meisten Leute werden das nicht schaffen. Und dann nicht irgendwie zu sagen, okay, ich schaue mir trotzdem an, was du in deinem Repertoire hast, um die Skills zu sehen, weil darum geht es ja auch.
Klar. Wir wussten ja alle, für welche Company wir vortanzen und was für einen Tanzstil die suchen. Das wusste ja jeder von uns. Das heißt, die wird was in ihrem Repertoire gehabt haben, was zu diesem Stil gepasst hat.
Ja, und oder wenn hätte. Es, wenn genau diese Choreo, ich meine, ich habe noch nie eine Tanz, ein Tanzcasting gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn genau diese Choreo wichtig ist oder da ein Schritt drin ist, der schwierig ist, könnte man das auch irgendwie noch spontan vor Ort probieren.
Ja, und normalerweise, so ich, das war nicht meine einzige Tanzaudition. Die anderen Tanzauditions, die ich hatte, war, man lernt eine Choreo vor Ort oder man hat eine Choreo vorzubereiten und man hat aber ein bisschen länger Zeit. Aber ganz oft hat man einfach vor Ort getanzt und dann hat man gemeinsam diese Choreo, also hat man diese Choreo gearbeitet, man konnte auch Fragen stellen. Das Video, das er dann damals auch geschickt hat, war auch frontal, also nicht gespiegelt. Das heißt, man hat die Schritte nur von vorne gesehen und nicht ihn von hinten. Das heißt, ich zum Beispiel habe die Choreo in die falsche Richtung gelernt.
Ja.
Weil ich einfach auf die Schnelle in der kurzen Zeit und in meiner Müdigkeit das nicht umdenken konnte und hatte die Choreo dann spiegelverkehrt gelernt.
Ja, klar, natürlich. Ja.
Hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich mich hinsetzen können und so, ah ja, stimmt, das ist ja alles andersrum. So.
Ja, deshalb als so ein kleines, was man mitnehmen kann, ist, glaube ich,
Humor
und dieses Wissen, dass nicht alle zu einem passen und man auch nicht zu allen passen muss.
Ja, das ist ein guter Punkt. Bei vielen Castings war ich dann rückblickend sehr, sehr froh, dass ich es nicht bekommen habe. Beim Passang war ich auch sehr traurig. Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt zu sagen, dass nicht alles zu einem passt. Aber auch, was ich raten kann, was man sich auf jeden Fall mitnehmen sollte, ist eine ganze, ganze Portion guten Humor. Weil die wenigsten Sachen klappen im Endeffekt. Und bevor man verzweifelt, finde ich, sollte man absurde Sachen immer so ein bisschen mit Humor sehen können. Weil ich finde, das ist eine gute Art, um manchmal Sachen zu verarbeiten.
Auf jeden Fall.
Und meistens lacht man dann sowieso, ein Jahr später lacht man spätestens drüber, weil es einfach absurd ist.
Ja, und ganz ehrlich, meistens, wenn man sowieso davon ausgeht, dass man es nicht bekommt, ist man viel entspannter. Man kann man selbst sein, man hat nicht so diesen inneren Druck, oh mein Gott, ich will das unbedingt, ich muss es machen und es läuft dann meistens besser. Also selbst wenn nichts draus wird, wahrscheinlich, du hast erstens Erfahrung gesammelt, es war eine Übung, du bleibst im Tun, was immer hilfreich ist. Also auch zum Beispiel das Casting heute, ich wollte das machen, um mal wieder was zu machen. Ich gehe nicht davon aus, dass ich das bekomme. Nicht, weil ich mich unfassbar schlecht fand, aber ich sehe mich da, um ehrlich zu sein, nicht. Also ich würde mich freuen, wenn ich es bekomme. Ich denke, ich kann das darstellen. Aber auch weil E-Castings sind, glaube ich halt einfach nicht, dass ich das bekommen werde. Und das ist okay für mich. Aber trotzdem war es eine gute Erfahrung, das einfach mal wieder gemacht zu haben.
Total. Das ist also am Ball bleiben, dranbleiben ist, finde ich, immer sehr wichtig. Wie gesagt, die gute Portion Humor sich mitzunehmen. Das Ganze auch nicht zu ernst zu sehen oder zu nehmen, auch wenn es natürlich unser Job ist, für den wir in gewisser Weise brennen und den wir auch machen wollen. Manchmal habe ich so das Gefühl, und das sagen ja auch viele Leute über den Beruf, dass sich Theatermenschen und Filmmenschen oft sehr, sehr ernst nehmen und als würden sie gerade ein Mittel gegen Krebs entwickeln. Mhm. Und am Ende des Tages tun wir das natürlich nicht und wir sind Unterhaltungsbranche und ich finde, man kann das Ganze auch oder sollte das Ganze auch einfach zwar ernst nehmen, aber vielleicht nicht zu ernst.
Ja, es nicht zu ernst im Sinne von, es sollte nicht das Ego, das Selbstbewusstsein zerstören, wenn man etwas nicht bekommt. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil irgendwo nimmt man es natürlich immer persönlich. Aber
klar, ich glaube, da haben wir auch in der ersten Folge mal drüber gesprochen, dass SchauspielerInnen mitunter die Berufsgruppe sind, die meisten Zurückweisungen in dem gesamten Leben erfahren. Also das bleibt natürlich nicht komplett ohne Folgen. Ich erinnere mich auch daran, dass ich oft, einen Casting-Workshop gemacht habe mit einer durchschnittlichen mit einer sehr breit gefächerten Altersgruppe. Und da waren auch einige ältere Darstellerinnen dabei, die komplett verhärmt und verhärtet waren und wo ich dachte so, krass, ich will nicht so sein, wenn ich alt bin, weil ich immer noch Freude in diesem Beruf haben möchte und nicht die ganze Zeit in dieser ständigen Angst vor Zurückweisung leben möchte.
Ja.
Und das ist, glaube ich, der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ja, ich will das ernst nehmen, aber nicht so ernst, dass mein Wellbeing da irgendwie dann unter den Scheffel gekehrt wird. Das will ich dann auch nicht. Also irgendwann mal, glaube ich, legt man sich dann so eine Strategie zurecht, wo man dann irgendwie beides machen kann. Einerseits das Casting und andererseits aber auch sagt, gut, es ist ein Job, aber ich lasse es nicht zu nah an mich ran.
Ja, und zum einen diese Angst vor Zurückweisung, aber auch dieses Konkurrenzdenken, was natürlich selbstverständlich ist, weil man will überleben, man braucht den Job, man will das machen. Aber gleichzeitig denke ich mir manchmal, hey, ich freue mich für dich, wenn du das bekommst. Ich freue mich für mich, wenn, natürlich ist es eine sehr privilegierte Situation. Aber im Endeffekt gerade zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade denke ich mir, ich habe meinen Brötchenjob, ich kann meinen Lebensunterhalt sichern, ich will Schauspielerin werden oder ich will Synchronsprecherin hauptberuflich machen, aber sie jetzt auch nicht, also ich weiß nicht, wie ich das genau ausdrücken soll. Ich weiß nicht, ich finde einfach manchmal diesen Konkurrenzkampf ein bisschen extrem. Und ja, manchmal wird vergessen, dass wir alle Menschen sind und alle einfach Freude an diesem Beruf haben. Und das wird ersetzt durch, wir müssen einander bekämpfen und ich muss besser sein als du. Wo ich mir denke,
ja,
nee, wir total sind anders. Du bist nicht besser, sondern wir sind anders.
Ja, total. Also diese Großmütigkeit, die du hast, habe ich leider nicht komplett. Also ich zum Beispiel kann sagen, ich kann zu meinen Freundinnen, befreundeten Personen und Menschen, die ich mag und gut finde, kann ich es total von Herzen gönnen. Aber wenn ich jemanden nicht leiden kann, kann ich das leider nicht so gut ausstellen. Das muss ich ganz, ganz ehrlich an der Stelle sagen, wo ich mir denke so, ach nee, nicht du.
Aber ich weiß nicht, ob wir das Gleiche meinen gerade. Weil natürlich, das verstehe ich auch. Ich meine nur dieses, ach, wenn Leute so hinterhältig werden und so, natürlich gibt es Menschen, die man nicht leiden kann. Und dann denkt man sich so, ah, ich hätte mich gefreut, wenn ich es jetzt bekommen hätte. Aber ich weiß nicht, es gibt dann so Leute, die absichtlich so richtig nasty sind und hinterlistig und dir Falschinformationen erzählen. Das meine ich.
Ja, gut. Ja, krass. Gut, dann sind wir eh on the same track, weil da muss ich sagen, also voll, das würde ich mir wünschen, dass das alle bitte ausstellen.
Ja.
Aber also diese Art von Konkurrenzkampf, aber ich muss trotzdem sagen, so was Freude für andere Menschen betrifft, kann ich mich tatsächlich eigentlich immer nur für Menschen freuen, wo ich sage, hey, die Person ist richtig gut und ich mag die auch richtig gerne. Es gibt auch Menschen, die ich richtig gut finde und die ich nicht mag. Dann ist es immer so, wo ich mir denke, so ja, fachlich gesehen kann ich es verstehen. Ich mag dich halt einfach nicht, aber fachlich absolut. Und dann gibt es die Kategorie, wo ich mir denke, oh nee, ich weiß, ich hätte es besser gemacht. Und es ist total furchtbar, aber ich muss ehrlich sagen, so ehrlich muss ich da schon sein. Ganz, ganz abstellen kann ich es nicht.
Ja, okay. Ja. Ich glaube, das ist menschlich. Wie gesagt, das, was ich meine, ist, wenn man wirklich offensichtlich oder so hinterrücks nasty ist. Nicht, dass man sich denkt, oh, das hätte ich jetzt besser gekonnt oder oh, ich hätte gerne die Chance gehabt, sondern oder ich gönne dir das jetzt nicht, sondern einfach dieses wirklich, dass man das die Person spüren lässt. Das finde ich halt ja unangenehm.
Das hat auch was von diesem Highschool-Verhalten, finde ich. So dieses,
ja, Highschool-Drama. Schule.
Ja, so Highschool-Diva-Mobbing irgendwie so. Also, und da habe ich das Gefühl, das ist in unserer Branche ganz, ganz krass verbreitet immer noch.
Extrem.
Also so dieses, man ist irgendwie nie, man hat die Schule nie so ganz hinter sich gelassen.
Ja. Ja, wie gesagt, es gibt so viele Leute, die wirklich, also, ja, naja. Ich will mich nicht nochmal wiederholen, aber ja. Oh Mann.
Genau, aber vielleicht auch noch ganz kurz zum Abschluss für die Frage, wenn die aufkommen sollte, wie komme ich überhaupt an Castings? Also es gibt verschiedene Plattformen, wo man praktisch sein sollte. Über diese Plattformen kann man dann Castings zugeschickt bekommen. Bei einer Agentur sein schadet eigentlich auch nie. Es gibt auch Castings, die oft frei ausgeschrieben sind auf manchen Plattformen, auf denen man nicht angemeldet sein muss. Und manchmal gibt es nach wie vor Open Casting Calls, die man ja auch anderweitig irgendwie finden kann.
Ja, ich muss
Genau.
auch ehrlich sagen, dadurch, dass ich mich mit klassischem Schauspiel sehr wenig befasse, ich bewerbe mich nicht mehr aktiv. Also ich habe das eine Zeit lang gemacht, aber derzeit bewerbe ich mich eigentlich nicht mehr aktiv auf ausgeschriebene Castings. Ich habe das dieses Jahr einmal gemacht, aber es war auch für einen Voice-Job, der auch unbezahlt war. Ich bin halt so auf Schauspielervideos und was ist da noch
Cast
alles?
Forward
Cast
und Casting
Forward.
Network
Genau,
und
ich glaube,
was gibt's denn noch?
Cast Connect
Filmmakers
Pro, ist das
Pro.
einfach nur die Plattform oder ist es nur das, wo man es hochlädt? Ich weiß es gar nicht. Ich bin da halt überall angemeldet und deshalb, wenn ich was zugeschickt bekomme, weiß ich meistens nicht mal, woher mich die Leute kennen, weil ich das überhaupt nicht aktiv pflege, muss ich gestehen.
Gott, ich muss gestehen, da bin ich aber auch gerade nicht so gut dran. Ich habe beschlossen, ich habe nicht oft Jahresvorsätze, aber das ist mein Vorsatz für nächstes Jahr, dass ich meine Plattformen besser pflege. Womit ich immer gut bin, ist aktuelle Fotos hochladen und sowas. Aber zum Beispiel habe ich jetzt letztens eine Benachrichtigung bekommen von einer Casting-Plattform. Ja, Sie haben sich jetzt schon länger nicht angemeldet. Vielleicht sollten Sie folgende Kategorien nochmal überarbeiten. Und da war so Spielalter und sonstiges. Ich so, stimmt, ich habe da echt lang mein Spielalter nicht mehr geändert. Und dann dachte ich so, aber mein Spielalter ist immer noch das Gleiche.
Ja.
Ich bin immer noch Spielalter 28 bis 38. Also,
Ja, okay,
ja.
in diesem Spielalter ist man auch für eine Zeit. Also,
Ja.
das ist halt so. Ja, außerdem, ganz ehrlich, also ich finde es schon mal wichtig, sich da überhaupt anzumelden bei diesen Plattformen, weil ich habe das ganz lang nicht gemacht und ich glaube, dadurch ist man halt gar nicht sichtbar. Und irgendwann haben mir Freunde, Studienkollegen gesagt, jetzt melde dich erst endlich mal da an. Und ich war so, ja, okay, ich mach's schon. Deshalb, wie gesagt, von da kommen halt diese Castings rein, aber ich pflege das nicht und ich sollte, vor allem weil ich eine andere Haarfarbe inzwischen habe. Aber ja, so ist das halt.
Ja,
Aber
liebe
Haupt.
ZuhörerInnen, ihr solltet das auf jeden Fall besser machen als wir. Ihr
Ja!
solltet euch auf jeden Fall um die Sachen kümmern. Ihr solltet auch zweimal im Jahr mindestens CasterInnen anschreiben. Das mache ich auch ganz oft nicht, aber das sollte man eigentlich tun. Im Synchronberuf ist das nochmal anders. Da müsstet ihr euch ganz viel mehr melden bei den,
Ja, okay, ich
ja.
rede gerade von klassischem Schauspiel, nicht von Synchron. Da bin ich mehr dran. Da ist
Ja,
alles gepflegt. Da
I know.
möchte ich auch, falls hier gerade AufnahmeleiterInnen zuhören, ich habe immer meinen Kalender gepflegt, immer neue Demos. Alles ist aktuell, außer meine Haarfarbe auf meinem Profilbild. Aber sonst möchte ich euch
Das ist beim
sagen,
Sprechen, glaube ich, egal.
richtig, das würde ich auch hoffen. Obwohl es da auch Leute gibt, die nach Aussehen casten.
Ja, ich habe mal gehört, dass also erwähnt es nicht, wer es ist, aber dass eine sehr bekannte, also Person, Sprecher, für eine bekannte Figur besetzt wurde, weil die Person ihr ähnlich sah.
Ja, das passiert öfter, als man glauben mag.
Ja. Hat aber auch gut gepasst. Ich finde, die Stimme passt perfekt auf diese Person.
Immerhin,
Ja.
also manchmal passt es ja auch, weil zum Beispiel, wenn der Körper ähnlich ist, ist auch die Stimme manchmal ähnlich. Aber teilweise ist es wirklich, ich habe teilweise schon Sprecher gegoogelt von Rollen, weil ich mir dachte, das passt ja überhaupt nicht. Dann sehe ich deren Bild und denke mir so, okay, die Person wurde einfach nur nach Aussehen gecastet. Und
Ja.
das verstehe ich dann nicht. Aber ja, na
Ja.
gut, ich glaube, damit sind wir am Ende der Folge angekommen, oder?
Ich denke auch. Also wie gesagt, pflegt eure Plattformen, meldet euch regelmäßig bei CasterInnen
Aber
und
nicht zu
verliert nicht, aber
regelmäßig.
nicht so zweimal im Jahr ist ganz gut, vielleicht auch ein bisschen häufiger.
Ja.
Aber
Und
verliert nicht den Mut, bleibt dran.
beim Synchron alle 6 Wochen, würde ich sagen.
Ja.
6 bis 8 Wochen. So, wenn man schon irgendwie eine Basis hat. nicht irgendwie voll. Jeden Tag anrufen, bitte. Dann
nee, bloß nicht.
Dann will euch niemand mehr, versprochen. Ja, okay.
Ja, dann würde ich sagen, wir sind am Ende. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag.
Ja, und schönen Tag noch. Ja, bis zum nächsten Mal.
Gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.